Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohweg. Schönen guten Tag. Gesellschaftskritik per Bleistift. Am Wochenende wurde der Karikaturenpreis verliehen. Wunderwerk der Architektur. Ein Buch zeigt die ganze Schönheit des Flughafen Tegel. Und Freud trifft Sherlock Holmes, die Serie Vienna Blatt. Das sind unsere Themen und musikalisch, da starten wir mit Molly Irvine, 21-jährige Belgierin mit englisch-südafrikanischen Eltern, und die ist gerade beim Europäischen Poppreis als Rookie International gewürdigt worden, also als vielversprechendes Nachwuchstalent. Ihre aktuelle Single Jacuzzi ist ein federleichtes Stück Partypop, und sie beschreibt darin eine Nacht in diesem Sommer auf einem italienischen Bauernhof. Da kann man sich wunderbar in alte Zeiten träumen. Krise der Automobilbranche, rechte Gewalt und Corona. Mit diesen drei Themen beschäftigen sich die Bilder, die dieses Jahr mit dem Karikaturenpreis ausgezeichnet wurden. Die Arbeiten sind ganz dicht am Zeitgeschehen. Die Verleihung, die war es auch, denn die fand wie alles heutzutage online statt. Der Karikaturenpreis ist einer der wichtigsten der Branche, und er wird jedes Jahr abwechselnd in Dresden oder in Bremen verliehen. Am Samstag war Bremen dran, und unsere Korrespondentin Felicitas Böselager, die war live dabei am Computer.
Zum Ruhme der Klopapierrolle in Zeiten der Krise.
Auf dem Computerbildschirm erscheint ein gehäkelter Klopapierhut. Im Hintergrund liest dazu Kabarettist und Moderator Bernd Gieseking ein Gedicht über Klopapier in Corona-Zeiten vor. Die Verleihung des Karikaturenpreises ist normalerweise eine große Veranstaltung vor Publikum, eine Art Klassentreffen der Szene. Diesmal findet das Ganze, passend zum Motto weniger ist mehr, als Videokonferenz statt. Zugeschaltet sind Zeichner und Zeichnerinnen aus ganz Deutschland. Am Anfang ist die Verbindung noch etwas wackelig.
Für mich ist es ganz komisch, euch alle nicht gegenüber zu haben, kein Publikum, kein Auditorium,
sagt Gieseking in der Begrüßung. Gemeinsam mit Satiriker Dietmar Wischmeier kürt er die Gewinner des 21. Karikaturenpreises. Gieseking verkündet den ersten Sieger des Abends.
Wir verleihen jetzt den Preis für den besten Newcomer. Ihn bekommt Felix Gropper.
Für die Karikatur Applaus am Fließband. Gropper zeichnete eine Supermarktkassiererin, die ihren Kunden fragt, bar oder mit Karte? Mit Applaus, antwortet der Kunde und klatscht in die Hände. Felix Gropper sieht ehrlich erstaunt aus, als er sich von Berlin aus für den Preis bedankt. Später sagt er,
es ist auf jeden Fall eine tolle Bestärkung und auch Motivation, sicherlich weiterzuzeichnen.
Musik. Auch der dritte Platz, der geflügelte Bleistift in Bronze, geht in diesem Jahr an ein Corona-Bild. An den Zeichner Ari Plickert mit dem Bild »Nicht auch noch Opa«. Darauf stößt ein Vater im Beisein seiner Familie den im Rollstuhl sitzenden Großvater eine Klippe hinunter. Darüber steht »Corona soll dich nicht kriegen, Opa«. Für Laudator Wischmeier tritt Plickert hier gleich mehrere Tabus mit Füßen.
Erstens, Opas Klippe runterschubsen verboten. Zweitens, wenn sie behindert sind, zusätzlich gemein. Drittens, Kinder dabei zusehen zu lassen, wie Vati den Opa die Klippe runterschubst, pädagogisch ganz weit hinten. Viertens, das Schlimmste aber, Opa und Vati tragen keine Maske bei dem Verbrechen.
Der Preisträger Plickert betont, es sei in einem Jahr voller Corona-Karikaturen eine Herausforderung, sich nicht zu wiederholen.
Ich wollte es auf jeden Fall vermeiden, das Virus zu personifizieren, also mit Augen dran und lustiger Ball oder so. Irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen, auch wenn das dann symbolisch manchmal hilft. Ich wollte auf was anderes hinaus. Ich wollte irgendwie auf was Theatralisches, auf was Dramatisches hinaus. Und dazu neigen ja Menschen auch in der Krise.
Für das Bild »Lauter Einzeltäter« erhält Miriam Wurster den geflügelten Bleistift in Silber. Darauf wird eine Person von 5 Männern verprügelt. Ein Passant ruft die Polizei. In der Sprechblase steht, hier wird jemand von Neonazis verprügelt. Soweit ich sehen kann, sind es 5 Einzeltäter. Das Bild zeige nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger, dass rechte Gewalt unterschätzt werde, so Wischmeier, sondern
das Bild erzählt uns, dass diese Sicht der Dinge schon die Brille ist, auf die wir die Welt schauen. Dieses Phänomen in einer einzigen Zeichnung eingefangen zu haben, ist das Verdienst von Miriam Wurster. Deshalb bekommt sie den Bleistift in Silber.
Wurster ist sichtlich geehrt. Der Karikaturenpreis und seine Verleihung, so die Zeichnerin, sei wichtig für ihre Branche. Er zeige
die ganze Bandbreite, die möglich ist im Cartoon. Es kann was Politisches sein oder eben auch nur ein guter Gag, eine komische Zeichnung, die Spaß macht.
Wolf Rüdiger Marunde bekommt den ersten Preis.
Für sein Bild, wenn einem so viel Gutes widerfährt. Eine trostlose Dorftankstelle, die achtsame Autowäsche anbietet und sich Mentaltankstelle nennt.
Mir gefallen hat die Doppelbödigkeit in der Aussage. Es ist ja nicht nur eine Kritik am Motozähnen, das voraussichtlich seinem Ende entgegenstrebt, sondern auch an der modischen Scheinexistenz des richtigen Lebens.
Marunde, ein etablierter Karikaturist, hat mit diesem Preis gar nicht mehr gerechnet und schlägt vor, lieber noch einen zweiten Newcomer-Preis einzuführen.
Vielleicht sollte man uns alte Säcke da jetzt ein bisschen rauslassen. Ich würde mich weiter beteiligen an diesem Wettbewerb, weil ich es echt wichtig finde, dass es den gibt. Aber den Nachwuchs zu fördern, finde ich eigentlich noch wichtiger. Ich habe so einen Preis gar nicht mehr nötig.
In den vergangenen Jahren konnten Interessierte sich die Karikaturen der Shortlist in Ausstellungen in Dresden und Bremen ansehen. Wenn die Corona-Maßnahmen das zulassen, werden die Bilder ab Dezember ausgestellt. Sonst kann man sie auch auf der Webseite des Karikaturenpreises betrachten.
Und auch auf unserer Webseite kann man die ausgezeichneten Preisträger betrachten unter deutschlandfunk.com/Corso. Plants and Animals aus Montreal, die verkaufen nicht ganz so viele Platten wie die andere große Band aus der Stadt Arcade Fire, aber die Kritiker, die schätzen sie mindestens genauso. Auch das aktuelle Album The Jungle wird hoch gelobt in den Texten. Da verhandelt das Trio allerlei Beziehungskrisen. Die Musik, Gitarrenrock mit schroffen Passagen, wird mitunter mit weinerlichem Gesang unterlegt, aber es klingt gut wie hier bei Sacrifice. We'll be right back. bauliches Gesamtkunstwerk, ein Monument brutalistischer Architektur, ein Versprechen in die Zukunft. So und ähnlich lauten die Attribute, die Architekturkritiken des vor einer Woche endgültig für den Publikumsverkehr geschlossenen Flughafen Berlin-Tegel. Mehr als 40 Jahre nach seiner Eröffnung, nach einigen Erweiterungen und Ergänzungen, flog letzte Woche die letzte Passagiermaschine von Tegel ab. Aber auch jetzt verstummen die Diskussionen nicht immer noch, glauben einige, die Schließung sei ein Fehler und noch mehr erinnern an die architektonische Bedeutung von Tegel. Schon jetzt steht fest, Tegel ist ein Baudenkmal und Jürgen Tietz hat dem Flughafen ein Denkmal in Buchform gesetzt. Mit Bildern, Essays und einem Interview mit den verantwortlichen Architekten Meinert von Gerkan und Volkwing Mark. Jetzt ist er am Telefon. Jürgen Tietz, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Tietz, heute wirkt Tegel ja wie eine große Retromaschine. Bei seiner Eröffnung war er in jeder Hinsicht ein Versprechen in die Zukunft. Vor allem die Bauweise im Zentrum, das Sechseck. Was genau war so besonders an dem Flughafen oder ist es noch?
Tatsächlich war Tegel in seiner Zeit schon ein sehr besonderes Bauwerk, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Dieses Sechseck sorgte nämlich dafür, dass man auf möglichst kurzem Weg in sein Flugzeug kam und aus seinem Flugzeug wieder heraus. Es eröffnete die Möglichkeit, mit dem Wagen fast bis an den Flugsteig heranzufahren. Und das war auch der Leitgedanke, den die Architekten Meinert von Gerkan, Volkwin Mark mit ihrem damaligen Partner Klaus Nickels hatten, als sie sich an dem Wettbewerb für das Bauwerk Tegel, den Flughafen Tegel, Mitte der 60er Jahre beworben hatten.
Und wenn man jetzt die Fotos anguckt in Ihrem Buch, dann wirken die Autos wie Oldtimer in einer futuristischen Umgebung.
Also ja, tatsächlich. Das sind alles die Autos, die heute durch die Stadt mit ihren kleinen H-Kennzeichen fahren.
Genau, die man jetzt gerne hätte.
Wunderbar. Das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es war ursprünglich geplant, ihn sehr wohl an die U-Bahn anzuschließen. Und dann kam der Einspruch seitens der Franzosen, die gesagt hatten, so geht das dann aber nicht. Ihr könnt eure U-Bahn nicht unter unserem Rollfeld langführen. Und das war das Aus für eben diese U-Bahn-Anbindung. Damals war Berlin eben noch im Rahmen des Vier-Mächte-Status befangen. Und das war ein Flughafen, der auf französischem Areal oder auf dem französischen Sektor der Stadt errichtet worden ist.
Und es war ein Flughafen, bei dem die Architekten wirklich von vorne bis hinten alles durchgeplant haben. Also beispielsweise auch die Stühle. Es gibt den Berlin Chair, der extra für die VIP-Lounge entworfen worden ist. Und immer wieder eben das Dreieck, das Sechseck, das überall auftaucht. Das ist ja auch einzigartig, dass die da sich so ausleben durften, sage ich jetzt mal.
Tatsächlich ist das wirklich das ganz Besondere auch mit an diesem Flughafen, dass er eigentlich ein Gesamtkunstwerk darstellt, in dem die strenge Logik des Dreiecks und in seiner Vervielfältigung des Sechsecks kombiniert wurde mit einer unglaublich faszinierenden, bunten, quietschigen Farbigkeit, die mit hinzugekommen ist. Also eine Strenge, eine Disziplin, die aber belebt worden ist durch diese Farbe. Das macht, glaube ich, den ganz besonderen Charakter von Tegel auch aus. Und das war ja bis zum Schluss erlebbar, wenngleich über die Veränderungen, die der Flughafen erfahren hat in den Jahren seiner Nutzung, das auch ein bisschen eingeschränkt worden ist. Also einiges der Farbe, der sehr kräftigen Farbe, ist ja im Laufe der Jahre herausgenommen worden. Aber der Grundcharakter ist beispielsweise beim farbigen Leitsystem immer noch sehr gut zu sehen gewesen.
Genau, das ist ja auch sehr schön dokumentiert in den Fotos in dem Buch zu sehen. Also die Navigation, und die hat auch der Op-Art-Künstler Werner Nöfer entworfen. Also das war ja auch so was ganz Besonderes, dass man da so jemanden mit beauftragt hat, nehme ich mal an.
Ja, natürlich gehörte auch damals schon ein Teil mit der Kunst am Bau zum Budget dazu. Und das ergänzt sich in geradezu wunderbarer Art und Weise, diese frische Lebendigkeit der späten 60er, frühen 70er Jahre, die in dem Flughafen zum Ausdruck kommt, das mutet, wenn man heute die alten Fotos anguckt, ja, faszinierend, belebend, frisch, peppig, sehr zukunftszugewandt aus.
Jetzt ist das Ganze sehr engmaschig dokumentiert. Also es gibt sehr viele Fotos aus der Zeit, Zeichnungen, klar, die sind auch in Ihrem Buch zu finden. War offensichtlich damals schon klar, Mensch, hier haben wir eine architektonische Meisterleistung, da machen wir mal schön viele Fotos für die Nachwelt?
Na, ich glaube, der Leitgedanke ist natürlich auch gewesen, einfach zu zeigen, was ist dieser Flughafen? Und er hatte, das kam sicherlich hinzu, eine hohe Bedeutung einfach für die Stadt. Berlin war damals eben noch Inselstadt im geteilten Deutschland. Insofern war der Flughafen Tegel wirklich ein Tor zur Welt für viele Menschen. Also insofern, das alles ist sicherlich auch mit einem gewissen Bewusstsein für die Qualität der eigenen Arbeit und einem Anspruch an die eigene Arbeit sehr ausführlich dokumentiert worden. Und ich denke, ein besonderer Charme geht wirklich von diesen Zeichnungen aus mit dem strengen Raster des Dreiecks, das über allem liegt, sehr faszinierend anzuschauen. Ich glaube, nicht nur für Architekten, sondern auch für Leser, die sich für ja, die Zeitgeschichte der späten 60er und 70er Jahre interessieren.
Und zu sehen ist da auch, dass ein Parkhaus ist gar nicht gebaut worden.
In der Mitte ist tatsächlich noch ein großes Parkhaus geplant gewesen. Das ist nicht ausgeführt worden. Aber es ist ja nicht nur ein Parkhaus nicht gebaut worden. Die Konzeption von GMP sah vor, dass nicht nur das Sechseck, das links des Towers entstanden ist, gebaut werden sollte, sondern der Flughafen war so seriell geplant, dass er eben auch eine Erweiterung besitzen konnte mit einem zweiten Sechseck. Das aber ist nie umgesetzt worden. Es ist der Bereich, in dem dann die späteren Anbauten herankamen, diese eher etwas barackigen Hallen, die dem Charme des Flughafens entgegenstanden, ihn aber nicht auslöschen konnten.
Jetzt ist vorläufig erstmal die letzte Maschine abgeflogen und die Zukunft, die ist aber auch schon geplant für Tegel. Also abgerissen wird er nicht. Es soll, glaube ich, Wohnraum entstehen, es sollen Hochschulgebäude entstehen. Ist das in Ihrem Sinne, Herr Tietz, würden Sie sagen, das passt?
Ich denke, dass es eine wunderbare Entscheidung gewesen ist, im vergangenen Jahr den Flughafen Tegel unter Denkmalschutz zu stellen und ihm damit auch die baugeschichtliche, aber auch die historische Würdigung widerfahren zu lassen, die das Haus wirklich verdient. Und insofern ist das Bewahren dieser Ikone der Architektur, die ja auf allerhöchstem europäischem Niveau mitspielt, schon mal wunderbar. Und die Umnutzung, teils als Sitz der Beuth-Hochschule, teils für Start-ups, ist eine sinnvolle Entscheidung, wenn man den Flughafen denn nicht als Flughafen weiter betreiben möchte.
Sagt Jürgen Tietz, Herausgeber eines Buches über Tegel. Und das ist erschienen bei Parkbooks und kostet 38 Euro. Herr Tietz, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und ich habe noch länger mit Jürgen Tietz gesprochen, unter anderem über die Architekten, die Tegel entworfen haben. Die XL-Version des Interviews, die steht im Anschluss an die Sendung auf unserer Website. Krimi geht immer, vor allem als Fernseh-Event. Die neueste Krimiserie im ZDF, die will aber mal ganz anders sein als das handelsübliche Opfer-Täter-Sozialdrama. Humor und Streitlust werden hier gepaart, angesiedelt im Wien der Jahrhundertwende, also vom 19. ins 20. versteht sich. Die goldene Zeit der österreichischen Hauptstadt, die Blütejahre der Psychoanalyse, die Hochzeit von Künstlern wie Gustav Klimt und Egon Schiele. Das alles klingt wie die perfekte Mischung. Und obwohl ein Analytiker die zentrale Figur ist, fehlen doch ein paar Zutaten, meint Julian Ignatowitsch, der Vienna Blatt vorstellt.
Sein Name ist
Max.
Sein Fachbereich
das menschliche Gehirn.
Und sein Ermittlungswerkzeug psychologische Fachliteratur und eine Taschenuhr.
Ich möchte, dass Sie mir von ihm erzählen. Von dem Mann, der Sie angegriffen hat.
Psychoanalytiker Dr. Max Liebermann geht in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts auf Mörderjagd. Seine Methoden sind ungewöhnlich, seine Art gewöhnungsbedürftig. Anfangs muss er noch mit dem Misstrauen seines Partners, Inspektor Oskar Reinhardt, zurechtkommen.
Klären Sie mich auf. Warum genau sind Sie hier, Doktor?
Ich bin zu Studien kriminellen Verhaltens hier.
Doch nach und nach findet das ungleiche Paar immer mehr zusammen und löst Fall um Fall.
Max!
Er lebt noch. Sie können ihn verhaften.
Klingt bekannt, ist es auch. Die Serie Vienna Blatt bedient sich gleichermaßen bei Krimi-Klassikern und neuen Netflix-Streifen, um die Romanreihe The Liebermann Papers von Frank Tallis auf den Bildschirm zu bringen. Das fängt schon beim Protagonisten Max an. Er eifert seinem Lehrer, na wem schon, Dr. Sigmund Freud nach und erinnert in seiner kühlen, fast autistischen Art an den Übervater aller Krimireihen, Sherlock Holmes.
Keine Gespenster, nur Zaubertricks.
Wie Freud ist Max Jude. Aus Großbritannien stammend hält er von der Religion wenig und von der Liebe noch weniger.
Wie meinst du das? Worum geht's, Clara?
Seine Verlobte lässt er für eine ansehnliche Leiche schon mal sitzen. Die Beziehung zu seinem Partner Reinhard ist der typische Konflikt zwischen junger und alter Generation, wie sie zum Beispiel auch bei den Netflix-Serien The Alienist oder Mindhunter auftaucht. Ebenfalls nicht neu ist, dass dabei auch der Richtungsstreit einer ganzen Disziplin der klinischen Psychologie thematisiert wird, wie das gerade erst die Serie Freud gemacht hat. Wenn der alte Professor eine hysterische Patientin mit Elektroschocks behandelt und Max sie später mit Hypnose im Handumdrehen heilt.
Sie sind hier in Sicherheit. Ich verspreche, dass ich auf Sie Acht gebe.
Dann ist das leider auch extrem vereinfacht und plakativ dargestellt. Wie manches in diesem frühmodernen Wien am Ende des Fin de Siècle, das mit seiner symbolistischen Kunst, den abergläubischen Zirkeln und spiritistischen Sitzungen sowie der hedonistischen Lebenshaltung zwischen Café und Freudenhaus einen idealen Hintergrund für Krimi und Klatsch bietet. Doch leider kratzt die Serie bei all diesen Themen nur an der Oberfläche, schickt seine Protagonisten im Sprint durch die verschiedenen Kulissen und lässt am Ende urplötzlich Deus Ex Machina, einen Mörder und dessen wenig nachvollziehbares Motiv vom Himmel fallen. So erreicht Vienna Blood weder den surrealen Grusel der Netflix-Serie Freud, noch die ironisch selbstdistanzierte Lässigkeit der BBC-Serie Sherlock. Am ehesten fühlt man sich bei der ein oder anderen Szene an den allzu offensichtlichen Humor und die altväterliche Haltung der Edgar-Wallace-Reihe erinnert.
Wer war mit dir in ihrer Wohnung? Der Bürgermeister will Namen.
Was verwundert, denn das Drehbuch stammt vom renommierten britischen Schreiber Stephen Thompson, der am vielgelobten Sherlock mitschrieb, es aber weder schafft, den stadttypischen Wiener Schmäh noch die Anpassungsschwierigkeiten des britischen Doktors authentisch zu erzählen.
Dank Leuten wie Ihnen kommt man sich hier vor wie unter Zigeunern.
Immerhin die Bilder des historischen Wiens wirken detailliert und dekorstark in Szene gesetzt vom erfahrenen österreichischen Regisseur Robert Dornhelm und dem jüngeren Umut Dack. Insgesamt kommt Vienna Blood aber nicht an seine Vorbilder heran. Das meiste bleibt Zitat, ohne neue originelle Einfälle. Wäre diese Serie eine Doktorarbeit, müsste man wohl sagen, Plagiat.
Vienna Blood, jetzt in der ZDF-Mediathek und immer sonntags um 22.15 Uhr gibt's eine neue Folge. Und das war Corso Kunst und Pop. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Lurwig. Ich sage danke fürs Zuhören und weise noch auf Medias Res hin. Die Kollegen nach den Nachrichten. Ein Thema bei Ihnen wird sein Porträt eines Mediensüchtigen.